Als Business-Therapeuten suchen wir nach Einzigartigkeit bei Menschen, Marken und Organisationen.
Wir, das sind Marc Sasserath und ich, Anna Lüders. Und wie immer beginne ich mit der Vorstellung von dir, Marc. Du bist als Group-CEO für uns ja besonders wichtig. Du hast mehr als 30 Jahre Strategieexpertise. Du berätst Marken und Familienunternehmen und bist ja so ein bisschen sowas wie der Markenguru in Deutschland, wenn man das sagen kann. Und was, glaube ich, für die Podcast-Folge heute total spannend ist, dass du ja als Familienunternehmer auch oder als in ein Familienunternehmen reingeboren, auch dieses ganze Thema Familienunternehmen dir gar nicht besonders fremd ist, sondern das unternehmerische Gen ja quasi in deinen Adern fließt. Als Teil des Familienunternehmens Syr kennst du damit, glaube ich, die Herausforderungen, die Tücken, die Dynamiken, all die Sachen besonders gut. Und ich glaube, du weißt auch, wie wichtig es ist, immer Neues zu schaffen. Und deswegen sind wir natürlich auch hier unfassbar dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, Sasserath Now wie auf so einer grünen Wiese einfach aufzubauen. Genau, und ich finde, das ist eigentlich, glaube ich, spannend für das Thema heute.
Und Sasserath Now und du, ihr seid ja eine wunderbare Einheit, weil du natürlich mit Sasserath Now etwas Neues geschaffen hast, was, glaube ich, den Beratungsmarkt sehr deutlich disruptiert. Aber wir wollen ja gar nicht so sehr über die Firma reden, sondern dich erst nochmal vorstellen, weil du bist mit deinen 33 Jahren eine verdammt junge CEO, die dieses Unternehmen halt im Jetzt führt und damit auch sehr, sehr, also was man jetzt sieht, schon sehr erfolgreich in die Zukunft führt. Und das, was ich an dir ganz besonders bewundere, ist, dass du auf der einen Seite, gerade wenn du mit Familienunternehmen arbeitest, nicht nur durch deinen wirtschaftspsychologischen Hintergrund, sondern glaube ich auch durch deine tiefe Empathie, total in der Lage bist, diese Unternehmen sehr gut zu verstehen und zu fühlen, wo die herkommen. Und gleichzeitig hast du etwas so stark Unternehmerisches in dir und eine tolle Angstfreiheit, die, glaube ich, auch ganz toll hilft, Unternehmen weiterzuentwickeln.
Danke. Und ich glaube, dass wir ja auch Dinge haben, auch wenn ich keine geborene Familienunternehmerin bin, die uns gemeinsam ausmachen. Sicherlich gibt es vordergründig auch erstmal große Unterschiede, unser Alter, unser Geschlecht, die Erfahrung. Aber ich glaube, es gibt auch ein paar Dinge, wie eben dieses tiefe Verstehen, wie fundierte Strategien und es aber auch erlebbar zu machen, die wir miteinander ein und die wir natürlich hier auch in der Firma jeden Tag leben. Und wir beschreiben das ja oft über den Dreiklang Discover, Define, Design. Ich glaube, so dieses Thema Discover, klar, qualitative Interviews zu führen, externe und interne Muster zu erkennen, zu definen, eben was ist eigentlich die Identität einer Organisation, also die Wertschätzung der Herkunft gegenüber und gleichzeitig daraus etwas Zukunftsrelevantes zu machen, was, und das hast du ja gerade schon gesagt, eben jetzt im Jetzt wirksam ist. Und da gibt es ja so dieses super alte, blöde Zitat, Culture Eats Strategy for Breakfast. Ich glaube, wenn das Ganze halt nicht erlebbar wird und in einer Organisation dann auch direkt stattfindet, dann ist es für die Schublade und dann bringt es nichts. Und ich glaube, wie wichtig diese Kombination ist von einer fundierten, einzigartigen Strategie und gleichzeitig der Erlebbarmachung im Jetzt, das zeigen ja total viele Cases. Und ich musste an unseren Case bei Condé Nast denken. Vielleicht kannst du darüber noch mal ein bisschen erzählen, wie das eigentlich so war.
Ja, ich glaube, Condé Nast ist ja total faszinierend als Organisation. Und die vielleicht Condé Nast nicht so direkt vor Augen haben, das ist das Medienunternehmen, was mit tollen Marken wie Vogue, der JQ, Architectural Digest in Deutschland repräsentiert ist und damit, glaube ich, auch den Markt ganz, ganz stark getrieben hat. Der Medienmarkt ist natürlich ein Markt, der sich wahnsinnig verändert, weil da spielt natürlich die Digitalisierung eine ganz, ganz große Rolle. Und ich glaube, das ist natürlich etwas, wo wir versucht haben, dieser Organisation auch dabei zu helfen, sich nicht nur dem externen Wandel anzupassen, sondern das halt auch intern mit einem Kulturwandel zu begleiten. Und deswegen sind wir halt natürlich wahnsinnig stark in die Marken eingestiegen, haben uns angeschaut, wo die eigentlich herkommen, haben versucht, über qualitative Einzelexploration zu verstehen, was das Ganze eigentlich ausmacht und was die Grundlage der Einzigartigkeit dieser Marken ist, um das dann halt auch so zu definieren, dass man damit halt in die Zukunft gehen kann, daraus neue digitale Angebote zu machen, die tatsächlich dann halt auch helfen, die Marke eben hier jetzt so zu verändern, dass sie noch eine Relevanz hat.
Ich würde aber gerne nochmal auf dieses Thema Kulturwandel eingehen, weil das ja auch für mich so ein Herzensthema ist. Und ich weiß gar nicht, ob das alle Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, dass tatsächlich 70% aller Transformationsprozesse scheitern. Und der Hauptgrund sind Menschen. Und ich meine, Menschen formen die Kultur. Das heißt, die Frage ist ja, wie schafft man in so Wandelprozessen, und gerade auch, wenn wir uns jetzt wieder das Condé Nast-Beispiel vor Augen führen, das sind dann ja oft Situationen, wo Organisationen total unter Druck gesetzt sind. Und deswegen müssen sie sich verändern, und dann sollen Menschen aber den größten Erfolgsfaktor darstellen, ist natürlich schwierig, weil wie motiviert man Menschen, einen Wandel aktiv und positiv zu gestalten, wenn die Situation gerade herausfordernd ist? Und ich meine, ich persönlich habe hier das Riesenglück, dass wir irgendwie eine super motivierte Mannschaft sind, aber ich glaube, dass es ja eben gerade in Krisenzeiten oft der Fall ist, dass Führungskräfte dann nicht so motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, sondern vielleicht sogar eher das Gegenteil passiert, obwohl die Menschen so wichtig sind. Jetzt hast du ja schon eine viel längere Erfahrung als ich. Wie würdest du das beschreiben, oder wie bist du in solchen Momenten dann auch mit Mitarbeitenden umgegangen?
Ich glaube, dass es wichtig ist zu verstehen für eine Gesamtorganisation, wo man eigentlich hin will. Also, dass man so eine Ausrichtung hat, eine Ambition, die da ist. Und vielleicht kann man das Neudeutsch auch mit dem Wort Purpose so ein bisschen beschreiben, dass man halt damit eigentlich zeigen kann, was ist das, wonach ich strebe und wo ich als Organisation eigentlich hin möchte. Ich glaube, der zweite Punkt, der total wichtig ist, ist, dass man ein klares Verständnis davon hat, was für Werte man eigentlich hat als Organisation, und die dann halt auch erlebbar macht und sich wirklich danach ganz konsequent ausrichtet. Ein wichtiger Faktor ist auch, dass man sehr innovationsfreundlich ist, also dass man eine Kultur schafft, in der Neugier, Verspieltheit, Sachen sich neu anzuschauen und damit halt auch so eine unternehmerische Leidenschaft auszuleben, auch etwas ist, was man natürlich extrem stark unterstützen kann. Und da gibt es natürlich so einen Faktor, der für uns total interessant ist, nämlich die Halbautonomie, dass man nämlich einen klaren Rahmen schafft, in dem man sich frei bewegen kann oder ziemlich frei bewegen kann. Und genau damit die richtige Balance einer Gesamtausrichtung hat, aber mir trotzdem die Möglichkeit gibt, mich als Mensch zu verwirklichen und auszuleben. Und ich glaube, das halt in einem Kontext, wo ich dann halt mit Empathie darauf reagiere, was tatsächlich die Menschen wirklich brauchen, das ist wahrscheinlich die beste Grundlage, die man als Führungskultur überhaupt erreichen kann.
Und ehrlicherweise ist das ja genau das Thema, worüber wir heute sprechen wollen, nämlich wie schafft man eine positive Zukunftsgestaltung trotz Marktherausforderung? Was sind das überhaupt für Menschen, die sowas schaffen? Und ich finde, wir haben da eine super Person gefunden. Magst du sie diesmal vorstellen?
Diese Person, die wir gefunden haben, ist Andreas Arntzen. Der ist seit 2016 CEO beim Wort- und Bildverlag, wozu ja unter anderem die Apothekenrundumschau gehört in Bayersbrunn bei München, die wir auch ein ganz tolles Gebäude da haben müssen, was wir uns auf jeden Fall jetzt mal anschauen sollten. Die sind jetzt gerade relativ breit diskutiert worden, weil sie einen von den Gruner und Jahr-Titeln übernommen haben, nämlich Eltern, und das versuchen jetzt zu integrieren. Ich glaube, Andreas ist aber ein extrem erfolgreicher Manager, der schon extrem viel ausgezeichnet worden. Unter anderem hat das Medienmagazin Crespo ihm zum Medienmanager des Jahres gekürt. Und in diesem Markt, was wir ja vorhin schon beschrieben haben, der natürlich zwei Kondratjevs, das sind die langen Wellen der Wirtschaft für denjenigen oder diejenige, die es nicht weiß, betreffen, adressiert dieser Markt eigentlich zwei, nämlich den Kondratjev 5. Das war das Zeitalter der IT und der Digitalisierung, aus dem wir gerade kommen. Und den Kondratjev 6, und da geht es um Life Science, um alles, was mit Gesundheit und Wohlbefinden zu tun hat. Und eigentlich versucht Andreas mit seinen Marken genau diese beiden Märkte zu verbringen. Übrigens, wenn wir über die Apothekenumschau reden, kennst du die eigentlich? Hast du die mal gelesen?
Schlechter Scherz. Ja, kenne ich, aber nein, gelesen wahrscheinlich in den letzten 10 Jahren nicht. Deswegen kann ich mich an der Stelle tatsächlich nur anschließen. Ich finde es total spannend, dass Andreas zu uns gekommen ist als Gast. Und ich will unbedingt seine Perspektive auf die Medienwelt kennenlernen, weil er ja schon für Medien verantwortlich sind. Ja, ich kenne die Apothekenumschau. Nein, ich lese sie nicht als Printversion. Und insofern sollten wir starten, finde ich, und ihn fragen, wo er da die Zukunft sieht.
Okay. Dann geht's los.
Und wie immer wollen wir natürlich mit dir, Andreas Arntzen, starten.
Vielleicht magst du mal sagen, wer bist du und was macht dich einzigartig? Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Hab mich sehr darüber gefreut und einzigartig. Das klingt so, so besonders. Ich glaube, keiner will sich so hervorheben. Bei mir ist es, ich bin sicherlich der untypischste Medienmanager, den man sich vorstellen kann. Ich hatte das große Glück, alle Mediengattungen zu betreuen, von allem Digitalen über alle Printtitel, von Anzeigenblättchen bis zur Zeit NZZ, Handelsblatt und so weiter und so fort. Hab TV-Produktionen gemacht, von Champions League-Übertragungen bis zur Gründung des ersten homosexuellen TV-Senders TimTV, den wir nach der Lehman-Krise gegen die Wand gefahren haben. Im Digitalen habe ich Parship gegründet, Radio.de gegründet, viel M&A gemacht, war für 16 Radiosender zuständig und habe Radio.de noch gegründet für die. Habe ein kleines eigenes Beteiligungsportfolio, so ein total buntes Leben, habe Leistungssport getrieben, habe BWL studiert, ein bisschen Sport studiert und interessiere mich grundsätzlich immer für Wachstum, für Neues und dafür Wünsche, Bedürfnisse von Menschen zu befriedigen. Und was mich, glaube ich, egal was ich gemacht habe, immer begleitet hat, ist positives Denken, Optimismus. So wache ich jeden Tag auf und so gehe ich abends auch ins Bett.
Wahnsinn, was für eine Kombination. Aber wenn man das so hört und jetzt dein Interesse an Menschen, dann Unternehmertum und Sport, sag mal, Anna, kannst du das eigentlich nachvollziehen?
Ja, ich finde, wir haben da ja im Vorgespräch auch schon kurz drüber gesprochen, so diesen Dreiklang aus Gesundheit, Sport und Unternehmertum ist, glaube ich, total spannend, weil man ja irgendwie beim Sport auch so diesen Leistungsanspruch halt auf der einen Seite hat, die Leidenschaft, den Ehrgeiz. Und ich glaube, das ist natürlich auch im Beruflichen total wichtig. Und ich glaube, wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, ich habe da dieses schöne Beispiel von jemandem, der im Sport Coach war und dann plötzlich in der Führungsrolle war und dass da ja ganz viele Schnittstellen sind. Insofern, glaube ich, ist das was total viele Unternehmer und Unternehmerinnen nachvollziehen können.
Absolut. Also es ist eine irre Parallele oder Analogie zwischen Leistungssport, generell Sport und Unternehmertum beziehungsweise Managementstil. Ich glaube, dass ich für meine Mannschaft oder für meine Belegschaft, wie man es nennen will, teilweise auch bestimmt ganz schön anstrengend sein kann, weil du natürlich bei dem Leistungssport lernst, das Optimum aus dir rauszuholen. Ja, immer wieder zu hinterfragen, hey, könnte ich dies oder jenes noch besser machen? Wir haben auch bei uns intern Erfolg so definiert, da geht es nicht um Erreichen von bestimmten Zielen, sondern hole ich das Maximum aus meinem eigenen Potenzial heraus. Das hat viel von Ehrlichkeit, von Transparenz, auch von Teamplay. Und das kann für manche Menschen schon anstrengend sein. Ich empfinde das als Teamplay, als ehrliches Miteinander und als Basis, um dann wirklich auch voranzukommen und zu wachsen.
Das finde ich wahnsinnig spannend und gerade wenn du über Erfolg definieren sprichst und auch, das ist tatsächlich, wie man vom Sport lernen kann und das auf eine Organisation übertragen. Ich glaube, darauf kommen wir gleich nochmal zurück, aber tatsächlich hast du noch gar nicht viel über deine Organisation gesagt. Was macht ihr eigentlich so und was ist das Einzigartige an euch?
Wenn du mit Organisationen die Firma meinst, in der ich aktuell arbeite, dann ist es der Wort- und Bildverlag mit Sitz im beschaulichen Bayerbrunn zwischen Starnberg und München. Es ist ein Gesundheitsverlag, der seit 68 Jahren gesundheitsrelevante Informationen leicht verständlich, für jedermann leicht verständlich unter das Volk bringt. Das macht er in exzellenter Form über die Apothekenumschau und einige andere Magazine. Damit sind wir Europas größtes Gesundheitsmagazin, haben circa 20, 22 Millionen Leser jeden Monat, 10 Millionen Unique User, Schnittmenge sind nur 5%. Ergo erreichen wir fast 30 Millionen Menschen pro Monat mit ausschließlich gesundheitsrelevanten Informationen. Und das ist ein, ja, man kann auch sagen, irgendwo ein Traumjob, weil wir mit evidenzbasierter, seriöser, leicht verständlicher Information den Menschen Gesundheit erklären, Symptome erklären, weiterhelfen in Bezug auf Prävention, aber auch im Bereich, wenn jemand krank ist. Wir wollen zusehen, Menschen zu helfen, gesund zu bleiben und gesund zu werden. Und da hat man eine enorme Verantwortung, die ich nicht als Last ansehe, sondern als etwas sehr, sehr Positives, weil wir übertragenen Sinnen ein Stück weit auch über Leben und Tod entscheiden, so hochtrabend das klingt. Aber wenn man 30 Millionen Menschen mit gesundheitsrelevanten Informationen versorgt, dann weiß man auch, wenn man diesen Job nur 5% besser macht, 5% besser die Dinge formuliert, attraktiver formuliert, verständlicher formuliert, besser kommuniziert, besser vertreibt, mehr Menschen vielleicht erreicht, dann führt es auch dazu, dass mehr Menschen beispielsweise zur Vorsorge gehen oder einen Organspendeausweis haben oder ähnliches. Und das ist ein unglaublich schönes Gefühl, welches einen auch motiviert, einen guten Job zu machen. Und das gilt nicht nur für mich, sondern ich glaube, sagen zu können, für die gesamte Mannschaft bei uns.
Jetzt hast du ja gerade über Verantwortung gesprochen. Ich finde den Verantwortungsaspekt ja auch aus einer anderen Perspektive noch total spannend, weil klar, Verantwortung für die Leute, die ihr erreicht, aber du hast ja in deiner Rolle auch eine enorme Verantwortung quasi nach innen, also für eure Leute. Und jetzt nimm es mir nicht übel, aber ich würde erst mal sagen, Apothekerumschau, so wie ich es kenne, ist jetzt nicht das Medium, was ich jeden Tag lese. Also wie sichert ihr eure Zukunft und wie siehst du das? Wie seid ihr auf die Idee gekommen, das die Apothekenumschau zu übernehmen?
Also wir haben die nicht übernommen, sondern der Verleger hat dieses Unternehmen 58 Jahre lang auf- und ausgebaut und ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Ein Testamentsverwalter hat anschließend die Verwaltung der Anteile übernommen und war der Meinung, einen externen CEO einstellen zu müssen. Da ist nach einem sehr langen Prozess die Wahl auf mich getroffen. Und so kam es dazu, dass ich jetzt inzwischen 7 Jahre lang dieses Unternehmen leite. Und natürlich von dem klassischen Printmedium sukzessive auch ins Digitale überführe, so wie ich vorhin gesagt habe, dass 1/3 der Nutzer eben digital kommen, 2/3 circa über die Leserschaft. Nun ist es so, du wirst 30 Millionen Menschen pro Monat nur erreichen, wenn da Menschen dabei sind, die wiederkommen, die den Wert der Information, der leicht verständlichen Information zu schätzen wissen. Und wieder in die Apotheke gehen, wieder nach der Apothekenumschau fragen, auch in den Austausch mit dem Apotheker gehen. Manchmal ist dieses Medium da ja genau die Brücke. Und du kannst es, du bist jetzt vielleicht auch nicht die typische Apothekenumschau-Leserin, aber mach einfach mal einen Test. Nimm dir das nächste Mal, wenn du in der Apotheke bist, eine Apothekenumschau mit, blätter sie durch bei einer Bahnfahrt oder zu Hause und ich verspreche dir, dass du mindestens 10 Artikel lesen wirst, nach denen du nie gesucht hast. Und das ist sicherlich ein Qualitätskriterium für Printmedien. Kannst du auf alle Medien auch anwenden. Und das Schöne ist, wir haben eine Top-Redaktion mit fast 100 Menschen, die eine sehr, sehr aktuelle, gute Themenauswahl haben, sodass du, wie gesagt, Themen findest, nach denen du nicht gesucht hast, als Person, die latent interessiert ist an Gesundheit. Mach den Selbsttest und du wirst dich an unser Gespräch erinnern.
Ganz bestimmt. Ich bin ja sogar jemand, der das gedruckte Wort sehr liebt und sehr wertschätzt. Nichtsdestotrotz hätte ich nochmal eine Nachfrage, weil du hast was im Vorgespräch gesagt, was bei mir hängen geblieben ist. Nämlich, man muss ja auch nicht digitalisieren, nur des Digitalisierungswillen wegen. Das finde ich jetzt ja schon irgendwie eine ganz spannende Aussage. Also nur weil es irgendwie alle machen, muss man es ja gar nicht zwingenderweise mitmachen. Und vielleicht auch nochmal an dich, Marc. Ich meine, du bist im FAZ-Beirat. Wie erlebst du es da? Wie siehst du diesen Spruch?
Ja, ich glaube, erstmal finde ich ja das super interessant, was Andreas hat, nämlich, und was du auch gerade gesagt hast, weil eigentlich stehst du ja an der Schnittstelle zwischen, ich mag total gerne ja die Kondratjew-Wellen und ich finde die Welle 5 war ja die Informationstechnologie und alles, was im Grunde genommen uns Digitalisierung gebracht hat. Und der Kondratjew 6 ist ja Life Science, also alles, was mit Longevity zu tun hat und tatsächlich mit so Gesundheitsthemen und wie man sich selbst optimieren kann und was dabei eine Rolle spielt. Und ehrlicherweise steht ihr da ja genau an der Schnittstelle. Und deswegen finde ich, macht ihr ja was eigentlich total Schönes, nämlich auf der einen Seite zu kuratieren und mit der Redaktion dann halt ein relevantes Thema richtig aufzuarbeiten. Und ich glaube, da ist dann auch ein bisschen die Parallele zur FAZ, wo es dann ja im Grunde genommen darum geht, auch mit einer hochqualitativen Redaktion auf, und das in einer Zeit, in der wir eigentlich über Social Media quasi unsere eigene Bubble immer repliziert kriegen und dann halt auch ein bisschen mit Fake News konfrontiert werden, halt hochqualitative Informationen kriegen. Und das, finde ich, ist im Digitalbereich jetzt auch total spannend, wie man das kombinieren kann.
Absolut. Also es geht eben nicht um Digitalisierung. Digitalisierung ist ein Mittel zum Zweck. Ja, Digitalisierung ist für mich eine Form von Strategie. Was bei uns immer im Vordergrund steht, ist, was ist das eigentliche Ziel? Ich gebe euch ein ganz simples Beispiel. Die Redakteure wollten über Organspende sprechen oder schreiben vielmehr. Und wir haben gefragt, was ist das Ziel? Und dann hieß es zuerst, wir haben neue Ergebnisse und neue Studien und es wird immer wichtiger und wir wollen einen tollen Artikel schreiben. Dann habe ich gefragt, was ist das Ziel? Nach 10 Minuten waren wir so weit, dass wir festgehalten haben, wir wollen möglichst viele Menschen überzeugen, einen Organspendeausweis zu haben. Wenn das das Ziel ist, dann muss man überlegen, welchen Weg man einschlagen muss, um dieses Ziel möglichst schnell und effizient zu erreichen. Und das Resultat war, dass wir diese Ausgabe direkt vor Weihnachten gebracht haben, ein Cover hatten und eine Rückseite mit einem perforierten Organspendeausweis und das Heft Nächstenliebe genannt haben. Wir werden definitiv mehr Menschen überzeugt haben, ein Organspender zu werden, als mit einem einfachen Artikel in der Mitte des Heftes. Und so muss man versuchen, sich an dem Ziel zu orientieren. Und ob das jetzt aus, ich sag mal, 50% Print, 30% digitalem und dann noch guter Audiowerbung oder ähnlichem besteht, das ist nachher nur Umsetzung. Aber dieses Ziel vor Augen zu haben, möglichst viele Menschen zu erreichen, das ist das, was ich vorhin mit den 5% extra meinte. Und da entscheiden wir darüber, ob es mehr Menschen gibt, die Organe spenden oder nicht, oder mehr häufiger zur Vorsorgeuntersuchung gehen oder nicht. Und das macht diesen Job so besonders. Wir sind nicht verhaftet in einer Gattung. Wir definieren selber, wie wir etwas kommunizieren. Wir können aufbauen auf dem Print, auf dieser enormen Reichweite. Aber glaubt mir, ich bin nicht zum Wort- und Bildverlag gegangen, um Print zu verwalten, sondern um in voller Wertschätzung vor dem, was dort aufgebaut wurde und der Erkenntnis, dass man das als Nährboden für viel, viel mehr nutzen kann, bin ich zu diesem Unternehmen gegangen.
Wie würdest du denn, weil das ist natürlich, ich meine, ich liebe mich ja mit Kultur und Kulturwandel auseinanderzusetzen, wie würdest du denn dann eure Kultur beschreiben? Was seid ihr für eine Organisation?
Naja, wir sind erstmal ein Unternehmen, was 58 Jahre lang kein einziges Investment getätigt hat, rein organisch gewachsen ist. Es gab keine Zukäufe und im Digitalen waren wir jetzt auch nicht unbedingt der Vorreiter. Es gab schon den Webauftritt und da gab es schon ein bisschen was, aber da war sicherlich noch Luft nach oben. Ehrlich gesagt muss man retrospektiv betrachtet leicht masochistisch angehaucht sein oder eben extremer Optimist, wenn man auf einen 93-jährigen Verleger folgt, der dieses Unternehmen natürlich mit seinem Stil geprägt hat. Mir hat das extrem viel Spaß gemacht, aber das Brett war relativ dick, weil man natürlich die ersten 3 Jahre immer wieder hörte, der Verleger hätte das anders gemacht oder es hätte es beim Verleger nie gegeben und so weiter und so fort. Da braucht man so ein bisschen Durchhaltevermögen. Das haben wir aber ganz gut hinbekommen. Und als Beispiel kannst du sehen, dass wir die ersten 3,5 Jahre meiner Zeit kein einziges Investment getätigt haben und ich mich sehr stark auf das Kerngeschäft, die Organisation und die Mitarbeiter konzentriert habe, dort einiges verändert habe. Und in den letzten 3,5 Jahren haben wir über 30 Investments und Eigengründungen getätigt. Was das mit einer Organisation macht, das könnt ihr euch vorstellen. Also es ist... Unternehmenskultureller Wandel ist ein unfassbar spannendes Feld, ohnehin schon, aber jetzt noch kombiniert mit den Einflüssen durch Covid, durch Krieg, durch Energiekrise und so weiter, ist es wirklich enorm spannend. Aber ich liebe solche Herausforderungen.
Wie stehst du denn dann eigentlich zum Thema Remote Work? Arbeitet ihr remote? Gibt es da irgendwie Regeln? Wie handhabt ihr das?
Unsere Mitarbeiter haben mich natürlich auch gefragt, ja, und New Work und wie wird denn das jetzt aussehen? Und ich möchte gerne zu Hause arbeiten und so weiter. Eins ist doch immer gleich geblieben. Als CEO hast du eine Verantwortung für die Gesundheit deiner Mitarbeiter. Dem hast du Rechnung zu tragen, egal ob ein Mitarbeiter im Office ist oder ob er zu Hause ist. Ich finde es sehr schwierig, Mitarbeiter, die 5 Tage zu Hause arbeiten, für die ein Gefühl zu entwickeln, ob sie wirklich gesund sind, ob sie nicht vielleicht psychische Erkrankungen haben, weil du hast ja überhaupt keinen Einblick in die Arbeitsbedingungen, die sie haben. Und ich glaube, dass wir das in unserer heutigen Zeit nicht unterschätzen dürfen. Ich glaube, dass wir ganz, ganz viele Menschen momentan haben, leider zunehmend kurz vorm Burnout stehen, die in einer Depression schon drinstecken, das vielleicht selber noch gar nicht wissen. Und da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Wir können nicht einfach nur sagen, arbeite von zu Hause und es ist aus und es ist alles super, sondern wir müssen auch in solchen Fällen die Mitarbeiter schützen. Das ist der erste Punkt. Der zweite, es geht nicht nur darum, für den Einzelnen die für ihn passende Lösung zu finden, sondern auch für die Gesamtbelegschaft, für das Team. Als Beispiel, du hast 2 Mitarbeiter, einer will 5 Tage zu Hause arbeiten und der andere will aber 5 Tage im Office arbeiten. Vielleicht will der auch im Office arbeiten, weil er den Austausch mit anderen Mitarbeitern braucht. dann ist es nicht mehr eine individuelle Geschichte. Also da geht es auch um Sozialverhalten, um Teamplay. Und ich bin ein großer Freund davon, dass man sich zumindest einige Male im Monat auch im Office trifft und entsprechend austauscht. Ich habe meinen Mitarbeitern gesagt, ich habe keine Blaupause. Ich weiß nicht, wie die Lösung aussieht. Ich glaube, dass sich das über die nächsten Jahre entwickeln wird. Wir müssen nur die Bereitschaft haben, mit dem Verständnis für alle Typen von Mensch in unserer Organisation Dinge ausprobieren, zu bewerten, zu analysieren, zu bewerten und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Und deswegen glaube ich, dass wir im 6-Monats-Rhythmus immer wieder die Formen von New Work, von mobilem Arbeiten anpassen werden. Und ich sehe das als Vorteil an. Aber das bedeutet auch, dass jeder die Bereitschaft dazu hat, ehrlich mit dieser Situation umzugehen. Aktuell ist es so, dass wir den Mitarbeitern erlauben, 75% ihrer Zeit im Homeoffice zu arbeiten, 25% der Monatszeit im Office. Das heißt, es gibt auch Mitarbeiter, die sagen, sie wollen 3 Wochen zu Hause arbeiten und 1 Woche im Office. Und so probieren wir das jetzt mal aus. Und dann gucken wir, wie sich die Mitarbeiter damit am wohlsten fühlen. Generell finde ich es sehr gut, wenn Mitarbeiter, ich sage jetzt mal, 1 Stunde Anfahrt- und Abfahrtweg haben pro Tag. Dann sind das 2 Stunden, die sie einsparen können. Ja, das ist wertvolle Zeit und es geht nicht darum, dass sie diese wertvolle Zeit nur für das Unternehmen aufwenden, sondern vielleicht für Sport, für Familie, für Freunde. Und je ausgeglichener und wohlfühlender sich die Menschen dort bewegen, umso besser ist es für sie als auch für das Unternehmen.
Das finde ich wunderschön und ehrlicherweise finde ich dieser fast schon humanistische Anspruch, dass man der Gesundheit und dem, was für die Menschen das Besten ist und das in die Balance zu bringen mit dem, was für die Organisation am besten ist, eigentlich extrem erstrebenswerter Zustand. Und so habt ihr das Thema Gesundheit ja nicht nur als Geschäftsmodell, sondern tatsächlich ja fast schon auch als inneren Antrieb, wie ihr die Organisation entwickelt. Und insofern finde ich das sehr toll. Es war total interessant, in dein unternehmerisches Leben zu schauen und wie natürlich das, was der Wort- und Bildverlag eigentlich macht und wie viel Tiefe da drin ist. Deswegen, Dankeschön.
Vielen, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht und euch alles Gute.
Danke dir.
Dankeschön, Andreas. Aber jetzt zu dir, Anna. Was ist denn eigentlich dein größtes Learning?
Ich glaube, ich fand am spannendsten die Bedeutung der Kombination aus Leistungssport und Unternehmertum, um eben Wandel erfolgreich zu gestalten, Leute zu motivieren, weil natürlich gerade im Leistungssport oft das Thema so Teamplay, ehrliches Miteinander, also man ist halt nur erfolgreich, wenn man eigentlich so ein paar Kernparameter verfolgt und das trifft ja auch total zu, wenn man eine Organisation führt und das Unternehmerische, das keine Angst vor Risiken haben, Neues einzugehen. Also die Kombination fand ich super interessant und irgendwie auch nochmal eine große Inspiration für mich.
Ich glaube, für mich ist, wenn man dann auch nochmal da drauf schaut, was man daraus lernen kann, ist, dass dieser Markt der Life Science und allem, was mit gutem Leben und einer guten Gesundheit zu tun hat, was für eine Kraft der eigentlich hat, wie vielfältig der ist, wie multiperspektivisch und was sich da eigentlich unternehmerisch noch alles drin verbergen kann. Und ich finde, das, was Andreas natürlich ganz toll mit seinen Marken zeigt, ist, wie man sich darin etablieren kann und da einen Zugang hat. Wir haben ja schon mal einen Podcast gemacht mit dem CMO des Lanzerhofs, nämlich Nils, der auch sehr stark über dieses Thema gesprochen hat. Und ich glaube, das wird uns noch ganz stark begleiten und da werden wir wahrscheinlich noch ganz viele spannende Gespräche führen.
Wenn ihr mehr erfahren wollt, schaut doch mal auf unserer Website vorbei oder natürlich auch über Feedback freuen wir uns immer. Die Kontaktdaten zu uns als Firma, Sassarath Now, aber auch zu Marc und mir findet ihr in den Shownotes.